Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Skalpell statt Breitaxt, ökonometrische Gutachten in Kartellschadensersatzprozessen. Kartellschadensersatzprozesse sind bis dato kaum denkbar ohne oft umfangreiche ökonometrische Sachverständigengutachten, die wenigstens von einer Partei vorgelegt werden, zur Frage des kartellbedingten Schadens und dessen Höhe. An dieser Stelle trifft dann der Richter, der ja bekanntlich non calculat, auf den Ökonomen, der, wie es seiner Profession eigen ist, ohne Zahlen, Daten und Fakten nicht kann. Dabei zeigt sich vor allem in letzter Zeit, dass es diverse Missverständnisse und vielleicht sogar Misstrauen im Vorgehen der jeweils anderen Seite zu geben scheint. In unserem heutigen Podcast kommen daher der Richter Dr. Gerhard Klumpe und der Ökonom Dr. Johannes Pahart zu Wort. Sie haben sich zusammengesetzt und einige innovative Lösungen entwickelt, wie man sich dem Kernproblem einer möglichst genauen Schadensbestimmung annähern kann. Dr. Gerhard Klumpe ist vielen Hörern sicherlich bekannt als Pionier in Sachen Schadensschätzung und ist Autor zahlreicher Beiträge zu diesem Thema. Als Vorsitzender Richter des Landgerichts Dortmund leitet er die einzige Kartellzivilkammer im Bezirk und hat in der Vergangenheit einige vielbeachtete Entscheidungen getroffen, unter anderem im sogenannten Schienenkartell. Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht und Zivilprozessrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Kartellrecht. Er schreibt aber auch gerne für unsere Zeitschrift Wirtschaft und Wettbewerb, die WUW. Sein Sparringspartner heute ist Dr. Johannes Pahart, Privatdozent an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und zurzeit Lehrstuhlvertreter der Professur für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen. Er forscht zu Themen aus Wettbewerbspolitik und Regulierung und berät Unternehmen als ökonomischer Gutachter in Kartellrechtsverfahren. Und da Herr Klumpe bekannt dafür ist, seine Aufsätze gerne mit Songtiteln zu überschreiben, hören wir nun, frei nach Phil Collins, Both Sides of the Story. Guten Tag, Herr Dr. Klumpe. Grüße, Herr Dr. Pahart. Willkommen bei den Fachfragen.
Ja, hallo, Frau Pferdmenges, liebes Publikum, liebe Zuhörer, willkommen zum heutigen Podcast.
Einen wunderschönen Nachmittag.
Werbung. Heute möchte ich Sie auf die EY Risk Transformation Awards aufmerksam machen, mit denen Ernst & Young schon zum dritten Mal Unternehmen auszeichnet, die innovative Lösungen im Risikomanagement finden. Eine Bewerbung ist online in 4 Kategorien möglich. In diesem Jahr zu den Themen digitale Transformation, Nachhaltigkeit, regulatorische Compliance und Resilienz. Feiern Sie die Erfolge des Risikomanagements in Ihrem Unternehmen auf großer Bühne und bewerben Sie sich jetzt unter ey.com/rta. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Wie eben gehört, beschäftigen Sie sich beide gern und viel mit der Frage der bestmöglichen Schätzung eines kartellbedingten Schadens. Welche grundsätzlichen Anforderungen, die Ihnen unter anderem die Zivilprozessordnung vorgibt, müssen Sie denn als Richter hier erfüllen, Herr Klumpe? Und wie können Sachverständigengutachten hier unterstützen?
Ja, es kommt immer drauf an, wie der Jurist sagt. Und hier kommt es auch auf verschiedene Aspekte an, wie zum Beispiel zeitliche Aspekte. Das heißt, ob wir uns im Rahmen des alten Rechts bewegen oder ob wir uns dann schon im Rahmen des sogenannten neuen Rechts, nämlich nach dem Rechtszustand der 9. GWB-Novelle, bewegen würden. Die meisten Fälle, die wir derzeit auf dem Schreibtisch noch liegen haben, sind solche des alten Rechts. Und da funktioniert das dann so, dass man die traditionelle Unterscheidung trifft zwischen Ob und Höhe des Schadens, dass wir zwar im Einzelnen in letzter Zeit häufiger mal so angezweifelt, ob das dann so richtig sein kann, ob man sich nicht einfach nur bezüglich der Höhe unterhalten sollte. Aber wenn wir dann doch wieder den Blick ins neue Recht werfen, mit eben der Vermutung in 33a Absatz 2 GWB, die sich ja exakt mit dem Ob des Schadens beschäftigt, dann zeigt das, dass jedenfalls das neue Recht diese Unterscheidung wieder vorsieht. Warum führe ich das so weit aus? Nach altem Recht waren beide Fragen, sowohl nach der Höhe als auch dem Ob des Schadens nach dem Regime des Paragraphen 287 ZPO zu beantworten. Nach neuem Recht ist das jetzt ein wenig anders, weil das Ob dort dem der Vermutung des 33 Absatz 2 eben unterworfen ist, haben wir eine gesetzliche Vermutung. Und für diese widerlegbare Vermutung gilt dann allerdings der 292 ZPO, der uns dann nicht zu 287, sondern 286 führt, der Zivilprozessordnung. Und an der Stelle hätten wir dann ein deutlich höheres Beweismaß zu erfüllen, als das eben der 287 erfordern würde. Ja, wenn wir jetzt bei 287 noch sind, dann kann man dazu eben sagen, dass dafür ein bestimmter Grad an Wahrscheinlichkeit erforderlich ist. Also der Richter muss aus seiner Sicht zu einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad davon überzeugt sein, dass ein bestimmtes Ergebnis jetzt im vorliegenden Fall das Richtige ist oder doch ein jedenfalls sehr richtiges Ergebnis, wenn Sie so wollen. Während dann eben beispielsweise im Rahmen des 286 im neuen Recht bezüglich des Obs, da hätten wir da ein deutlich höheres Maß an Wahrscheinlichkeit. Da haben wir diese berühmte Formel, ich muss einen Grad von Gewissheit haben, der vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet. Und damit sind wir jetzt in der Misere sozusagen. Nach altem Recht ist es schon schwierig, diesen Grad der Wahrscheinlichkeit durch die Gutachten zu erfüllen. Da haben uns Johannes und ich uns ja auch relativ lange auseinandergesetzt jetzt mit, was überhaupt so das die richtige Messlatte sein mag, die man überspringen müsste. Im neuen Recht wird man das wahrscheinlich so ohne weiteres überhaupt nicht hinbekommen. Aber schauen wir an dieser Stelle tatsächlich nochmal ruhig auf das alte Recht zurück. Die 287 ermöglicht es uns halt an der Stelle zum einen nicht nur das Beweismaß herabzusenken, sondern auch eine gewisse freiere Gestaltung der Beweisaufnahme vorzunehmen, gegebenenfalls sogar völlig unter bestimmten Umständen oder Konditionen auf das Gutachten zu verzichten und dann eben eine sozusagen echte Schätzung, also eine relativ freie Schätzung, wie wir es ja auch nennen, dann vorzunehmen. Aber auch im Übrigen ermöglicht mir 287, dass ich mich gröber einem Ergebnis annähern kann, als das nach dem höheren Beweismaß des 286 der Fall ist. Das sind jetzt die Aspekte, die man aus rechtlicher Sicht so berücksichtigen muss. Ja, wie kann mir jetzt das Sachverständigengutachten dabei helfen? Ich denke, es sollte mir auf alle Fälle ermöglichen, mich einem gewissen Fenster mal anzunähern, innerhalb dessen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben das richtige Ergebnis zu finden ist. Punktgenau wird man sowieso nicht schaffen, aber vielleicht ist das dann so die Maßgabe, mit der man ein Gutachten dann einholen könnte.
Was macht eigentlich die Bestimmung des Kartellschadens so schwierig? Welchen Herausforderungen sehen Sie, Herr Paha, sich als Ökonom hier ausgesetzt?
Na, eine zentrale Herausforderung ist sicherlich erstmal, dass keine Branche und auch keine Absprache wie die andere ist. Es geht bei der Bestimmung der Preiserhöhung ja letztendlich darum, bestimmte Preisentwicklungen auf die Absprache zurückzuführen. Und diese Absprachen wirken sich wiederum auf die Gewinnmarge aus, die aber wiederum nur einen kleinen Teil des Preises ausmacht. Also der weit größere Teil des Preises dient zunächst einmal der Kostendeckung und diese Kosten ändern sich im Zeitablauf. Und in Konsequenz muss also verhindert werden, dass zunächst einmal Kostenänderungen den Kartelleffekt überdecken oder aber auch, dass Kostenänderungen fälschlicherweise als Kartelleffekt fehlgedeutet werden. Und um genau diese Fehler zu vermeiden, ist eine sehr eingehende Branchenkenntnis nötig. Und weil eben keine Branche wie die andere ist, müssen wir für jedes einzelne Verfahren auch einen individuellen Regressionsansatz entwickeln. Und da muss man sich vor Augen führen, dass vor dem Hintergrund dieser Überlegung ein One-Size-Fits-All-Ansatz nicht möglich ist. Also ich kann nicht mit dem ökonomischen Analyse-Rasenmäher über das Kartell fahren und am Ende kommt der Schadensersatz oder kommt die Preiserhöhung raus. Und ganz zentral in diesem Kontext ist eben auch, dass sich selbst auf der gleichen Seite im Verfahren, also Kläger oder Beklagte, die Unternehmen deutlich unterscheiden können. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Beklagten denke, dann habe ich Unternehmen, die spezialisieren sich auf Produkte mit sehr hoher Qualität. Ich habe Unternehmen, die spezialisieren sich auf Produkte mit einer eher niedrigen Qualität und damit Massenware. Wir haben unterschiedliche Produktionsverfahren. Es gibt Unternehmen, die viele Vorprodukte in-house im eigenen Konzern erzeugen. Wir haben Unternehmen, die die Produkte vom Markt zukaufen. Wenn die Produkte im Haus erzeugt werden, dann ist schon wieder die Frage, geschieht das alles im gleichen Rechtsrahmen, geschieht das alles im gleichen Land oder wandern diese Vorprodukte auch mal über eine Ländergrenze? Wie gehe ich mit entsprechenden Verrechnungspreisen um? Sind Verrechnungspreise, sind die Kosten, die die einzelnen Unternehmen anlegen, denn unternehmensübergreifend auch tatsächlich vergleichbar? Und vor dem Hintergrund dieser Überlegungen gibt es also eine ganze Reihe von Gründen, weshalb die Overcharge-Bestimmung, weshalb die Bestimmung der kartellbedingten Preisüberhöhung alles andere als trivial ist. Und an dieser Stelle habe ich im Grunde noch gar nicht begonnen, über das zu sprechen, was wir in unserem Beitrag im Grunde in den Fokus rücken. Also beispielsweise unterschiedliche Datengrundlagen bei Klägern und Beklagten. Unterschiedliche Herangehensweisen an beispielsweise die Analyse dieser Daten. Es liegen Kostendaten vor auf der Ebene der Beklagten, die wiederum auf der Ebene der Kläger nicht vorliegen. Und das sind alles Themen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Es gibt auch zu all dem Lösungen, aber eine ganz große Herausforderung ist eben, dass nicht jeder zur gleichen Lösung kommt und man möglicherweise auch auf verschiedenen Wegen sich diesem Thema des Kartellschadens und der Overcharge-Bestimmung nähern kann. Und hier geht es letztendlich darum, die verschiedenen Verfahrensparteien dann eben auch aneinander heranzubringen und auch zu überlegen bzw. herauszuarbeiten, an welcher Stelle man durchaus unterschiedlicher Meinung über das Marktverhalten und den Sachverhalt sein kann und an welcher Stelle tatsächlich möglicherweise auch opportunistisch getrieben das ein oder andere Wunschergebnis irgendwo im Zentrum steht. Dazu muss ich aber gleichzeitig sagen, dass in meiner Erfahrung es viel häufiger tatsächlich diese unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedliche Blickwinkel sind, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, als dass es tatsächlich bewusstes opportunistisches Verhalten wäre.
Das Thema des heutigen Podcasts heißt ja Skalpell statt Breitaxt. Wie lässt sich die Breitaxt bei der Schadensbestimmung denn umgehen? Welche Möglichkeiten bieten hier die Gutachten?
Also der Ausgangspunkt für die gesamte Thematik ist ja letztendlich, dass wir häufig in den Verfahren sehr unterschiedliche Vorstellungen zur Höhe des Schadens sehen, die zwischen Klägern und Beklagten deutlich auseinandergehen können. Und möglicherweise haben wir hier sogar einen Selektionseffekt derart, dass gerade solche Fälle vor Gericht landen, wo diese Vorstellungen sehr stark auseinandergehen. Wenn die Vorstellungen näher aneinander lägen, wäre davon auszugehen, dass bereits im Vorfeld eine außergerichtliche Einigung erreicht wird. Und wenn wir uns also in dieser Situation mit stark divergierenden Vorstellungen zur Schadenshöhe befinden, dann müssen wir ja irgendwo dann mal zu einem Urteil kommen, das sagt, der Schaden ist so und so hoch. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, Wie kommen wir dahin, dass letztendlich Richter nicht mit der Breitaxt irgendwo zwischen die Vorstellungen der einen und der anderen Partei schlagen müssen, sondern kriegt man da im Grunde nicht auch die Güte der Gutachten besser hinein? Wie kann man diese Güte berücksichtigen? Kann man näher an die Vorstellungen bzw. die Berechnungen des besseren Gutachtens heranrücken? Und dem vorgelagert ist zunächst auch die Frage, wie beurteile ich denn die Güte eines solchen Gutachtens? Kann ich das als Nicht-Ökonom, kann ich das als Nicht-Ökonometriker überhaupt ohne weiteres? Welches Wissen muss ich mir beispielsweise durch Gerichtssachverständige zukaufen? Und dann geht es letztendlich, und das ist etwas, was wir in unserem das ist etwas, was wir letztendlich in unserem Beitrag sehr stark thematisieren, dahin, dass wir sagen, im Grunde ist jede einzelne Berechnung ja notwendigerweise mit einer Unschärfe behaftet. Und das ist etwas, was wir jetzt als Ökonometriker auch angeben können, indem wir sagen, um einen bestimmten statistisch berechneten Effekt gibt es sogenannte Konfidenzintervalle, die letztendlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit angeben, mit der dieses Konfidenzintervall den wahren Wert der Preisüberhöhung überdeckt. Und in einem guten Gutachten, in einem qualitativ hochwertigen Gutachten, ist dieses Konfidenzintervall enger. In einem qualitativ weniger guten Gutachten ist dieses Konfidenzintervall weiter. Und was wir letztendlich sagen ist, wir sollten uns zunächst mal anschauen, gibt es einen Überdeckungsbereich dieser Konfidenzintervalle? Und wenn wir einen solchen Überdeckungsbereich haben, dann können wir diesen Bereich im Grunde etwas weiter und loser ausgedrückt. Die Ökonometriker würden mich möglicherweise dafür steinigen, aber wir sitzen ja weit entfernt hinter den Rechnern und den Türen unserer Büros. Also traue ich mich, das zu sagen, schauen wir uns an diesen Überdeckungsbereich, und damit kommen wir möglicherweise in eine Welt, wo wir sagen könnten, dieser Bereich oder ein Overcharge, der in diesem Bereich drin liegt, ist sowohl nach dem einen Gutachten als auch nach dem anderen Gutachten wahr oder zumindest gleichermaßen gut. Und dann sind wir nämlich direkt in einem Bereich, wo letztendlich die Unterschiede zwischen Klägervorstellung und Beklagtenvorstellung aneinander herangerückt sind und wir auch die Güte der Gutachten mit berücksichtigt haben. Und wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann ist es viel weniger wahrscheinlich, dass wir mit der großen breiten Breitaxt da irgendwo reingehen müssen, sondern um hier ein Urteil zu fällen, können wir wirklich einen Schnitt, und wenn ich wir sage, meine ich letztendlich dich, Gerd, und deine Kollegen, können wir tatsächlich den Schnitt mit dem Skalpell setzen. Und damit würde ich auch an dich übergeben, um deine Vorstellung dazu mitzuteilen.
Ja, also auch für mich war das ja bei unserer Zusammenarbeit sehr interessant, überhaupt erstmal diese verschiedenen Aspekte und Probleme auch nochmal von der anderen Seite so dargestellt zu bekommen. Und ich denke in der Tat, es muss unser Ziel sein, dass wir die verschiedenen Werte, die in unterschiedlichen Gutachten ausgeworfen werden, einander mehr und mehr annähern. Dass man, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt wie in der Grundschule bei der Mengenlehre, dass man halt, man hat die eine Menge des Gutachtens A, man hat die Menge des Gutachtens B und jetzt versucht man so eine Schnittmenge zu bekommen. Und wenn man drei Gutachten hat, kann man ja auch womöglich aus drei Kreisen eine Schnittmenge basteln. Oder wenn das eben nicht möglich ist, dass man doch zumindest die Kreise einander möglichst stark annähert. Und ja, am Ende des Tages muss dann allerdings wahrscheinlich, da es nie an einem einzigen Punkt hängen wird, wird man dann den Schnitt auf die eine oder andere Weise setzen müssen. Das dürfte dann aber deutlich weniger gewaltsam sein, als wenn ich mit der Breitaxt zwischen zwei Extrempositionen dann sozusagen auf die arithmetische Mitte haue, sondern dann habe ich vorher schon tatsächlich so etwas verfeinert und dann mag dann das Florett oder das Skalpell oder welche Schnitt- und Hiebwaffe man sich da immer so vorstellen möchte sein. Das sollte dann so das Ziel sein, auch des Richters.
Ja, Sie haben es gerade schon als Beispiel angeführt, Herr Klumpe. Angenommen, es gibt drei Gutachten. Eines von der Klägerseite, eines von beklagten Seite und eines des Gerichtssachverständigen, die sich, wie wir gelernt haben, im Regelfall unterscheiden. Wie geht man als Richter damit um?
Ja, man muss von richterlicher Sicht aus zunächst erstmal nochmal klarstellen, dass diese Art der Gutachten uns tatsächlich vor große Probleme stellen. Wie Johannes ja gerade schon ausgeführt hat, wir brauchen für jedes Kartell im Grunde einen individuellen Ansatz. Das heißt, jedes Kartell braucht letztlich eigene Variablen, braucht letztlich andere sonstige Werkzeuge, wenn wir es mal so nennen wollen. Das heißt, als Richter kann man es nicht so richtig gut verstehen, weil man diesen Wiedererkennungswert nicht so stark hat, wie beispielsweise, ich ziehe das immer wieder gerne heran, bei anderen Gutachten, etwa Unternehmensbewertungen betreffend. Dort haben wir eben gewisse Standards, typischerweise der IDWS 1, der den Wirtschaftsprüfern da so gewisse Geländer vorgibt. Und das kann man auch wirklich als Richter verstehen, weil sich die Variablen im Prinzip immer wieder ähneln. Man weiß, was damit gemeint ist. Und ich habe das so ein bisschen verglichen mal, es ist so ein bisschen wie Schach auf hohem Niveau. Man versteht auch nicht unbedingt immer, was ein Großmeister spielt, aber man weiß dennoch, wie die Figuren ziehen, man weiß, wo die Grenzen des Brettes sind und Ähnliches. Für mich sind diese Für mich sind diese ökonometrischen Gutachten im Vergleich dazu immer so ein bisschen wie, ja, nehmen wir mal einen griffigen Begriff, wie Hunger Games. Man weiß nicht, in welcher Arena man spielt, man weiß nicht, wo die Minen liegen und man weiß nicht, was sich die Spielemacher alles noch so im Laufe des Prozesses quasi einfallen lassen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man eben als Richter dabei hat. Man kann unglaublich schlecht selber bewerten, da ist es jetzt falsch oder da an der Stelle ist jetzt das eine Gutachten dem anderen deutlich überlegen. Man hat dieses Hintergrundwissen nicht und man kann es sich auch nur sehr schlecht anarbeiten, weil eben das nächste Kartell dann wieder ein völlig anderer Fall wäre. Es gibt Beispiele, wo man es im Ausnahmefall mal kann. Da wird mir eine der LKW-Entscheidungen des BGH einfallen, wo die ein bestimmtes Argument aus Gutachten der beklagten Seite, wenn ich es richtig erinnere, abgeschnitten haben mit dem Satz, das entspricht jetzt nicht der Wirkungsweise des Kartells, deswegen können wir das sozusagen aus eigener Kenntnis dann außen vor lassen. Das ist nicht unbedingt der Ausnahmefall, das kann durchaus häufiger mal vorkommen, wenn man durch die Rechtsprechung mal so switcht, dann wird man diesbezüglich auch verschiedene Fälle finden, wo Kammern und Senate das mal so gemacht haben. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, sozusagen, wenn ich jetzt wirklich zwei Gutachten bewerten müsste, dann hätte ich eben wirklich das Problem, ja, wie kann ich da Ansätze finden, was jetzt besser ist? Und noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wird es dann natürlich, wenn ich sofort drei Gutachten habe, das heißt, wenn ich als Richter dann auch noch ein echtes Gerichtsgutachten eingeholt habe, das im Prinzip seinerseits auch nochmal von Adam und Eva an dann eine entsprechende Bewertung vornimmt, einen entsprechenden eigenen Versuch, eines Overcharges unternimmt. Und da ist vielleicht dann auch eben der Ansatz für die Zukunft, dass wir von diesem echten Gerichtsgutachten, wie wir sie heute durchaus noch finden, in Mannheim dürfte es sich um sowas gehandelt haben. Es gibt verschiedene LKW-Verfahren im Lande, beispielsweise in Stuttgart, wo das entsprechend nach meinem Verständnis auch so entsprechend eingeholt worden ist. Und da werden wir eben eine Änderung herbeiführen müssen, dass man, und so haben wir es ja auch dann im Aufsatz dann vorgeschlagen, dass man den Gerichtsgutachter mehr so in eine Referee-Position schiebt. Das heißt, der muss sich eben als der Fachmann mit den beiden schon vorliegenden Gutachten befassen, um dann eben zu versuchen, diese Schnittmengen zu erzeugen oder zumindest die Kreise einander anzunähern.
Und wie sehen jetzt konkret Ihre Lösungsvorschläge aus? Wie können Gerichte die Qualität der Gutachten und damit die Güte der Schadensermittlung beeinflussen?
Letztendlich möchte ich, glaube ich, auch vorwegschieben, dass wir diesen Aspekt beziehungsweise das Format des Gerichtsgutachtens durchaus ja nicht komplett verwerfen, sondern sagen, dem kann man etwas vorschalten und wenn man dem etwas vorschaltet, dann entstehen möglicherweise auch Situationen, in denen man sich das Gerichtsgutachten in der Form, wie wir es jetzt kennen, auch komplett sparen kann. Und was wir ja aktuell sehen, ist, dass wir noch lange bevor wir zu diesem Gerichtsgutachten kommen, sich die Parteien, flapsig ausgedrückt, wechselseitig ihre Argumente an den Kopf werfen und wir vielfältige und lange Schriftsätze anfertigen, um darzustellen, warum die Gegenseite möglicherweise den Sachverhalt nicht völlig so verstanden hat, wie man selbst ihn versteht. Und was wir ja aktuell sehen, ist, dass das einfach super langwierig ist. Es dauert Jahre und wir machen relativ viel weißes Papier durch diese Überlegungen schwarz. Insofern stellt sich die Frage, wie kommen wir denn hier irgendwo weiter, nachdem wir gesehen haben, dass das aktuelle Verfahren jetzt zumindest nicht immer super effizient sein mag und was durchaus auch schon vor unseren Überlegungen so in der Community diskutiert wurde, war beispielsweise die Zusammenarbeit der Gutachter, so dass man dann irgendwo zu einem, wenn man es englisch bezeichnen wollte, zu einem Joint Expert Statement kommt und dass man da irgendwo einen Common Ground findet. Und das ist so eine Überlegung, die man sich durchaus oder der man sich durchaus stellen kann. Die Frage ist natürlich, kommt man da am Ende des Tages wirklich bis zu dem Ziel, wo man hin möchte, nämlich bis zu einer völligen Einigung? Das ist mitunter allein schon aus Datenaspekten schwierig. Denn durch die bloße Zusammenarbeit der Gutachter werden beispielsweise auch die Daten von Klägern und Beklagten erstmal nicht zusammengeführt. Das wird am Ende des Tages wahrscheinlich nur mit einem richtigen Gerichtsgutachten durch einen Gerichtsgutachter möglich sein. Was aber dieser Gerichtsgutachter MWD im Vorfeld schon leisten kann, und Gerd, du hast es ja schon angesprochen, ist im Grunde eine Peer Review durchzuführen. Wir kennen das, ich als im Hauptberuf Wissenschaftler mache das ja regelmäßig, dass ich Zeitschriftenbeiträge oder Beiträge, die zu Zeitschriften eingereicht werden, hinsichtlich ihrer Güte beurteile, Vorstellungen oder Vorschläge dazu mache, auf welche Art und Weise diese Beiträge und Analysen verbessert werden können, wo sie vielleicht die Realität noch nicht ganz abbilden, wo vielleicht die ökonometrische Analyse noch verbesserungswürdig ist. Und dieses Peer-Review-Verfahren, das kann man natürlich auch auf die Verfahren, also auf die Schadensersatzverfahren übertragen und letztendlich dem Gerichtsgutachter auftragen, befasse dich mit den Parteiengutachten, äußere dich dazu, wo Schwachstellen liegen, wo Punkte liegen, wo man die Gutachten zusammenführen kann, so dass auch die einzelnen Parteigutachter Robustheitsanalysen durchführen können. Und im Idealfall wird man damit schon einen ganzen Schritt weiterkommen, die Gutachten aneinander annähern. Und insbesondere wird der Gerichtsgutachter dadurch auch ein Urteil darüber abgeben können, ähnlich zum wissenschaftlichen Peer-Review-Verfahren, wie gut diese eingebrachten Gutachten sind und ob man möglicherweise etwas mehr Gewicht auf das eine oder auf das andere Gutachten legen sollte.
Aus richterlicher Sicht kann man nur sagen, ja, das ist natürlich in der Tat so das Ziel. Das scheint ein gangbarer Weg zu sein. Und es wird auch immer wieder gesagt, dass die Gerichte möglichst früh doch bitteschön den Sachverständigen, das kann an dieser Stelle dann ja eigentlich nur die Parteigutachter mit gemeint sein, aber wie dem auch sei, möglichst klare Vorgaben machen sollen. Und da haben wir jetzt eben wieder das Problem im Anschluss an das, was ich vorher gesagt habe. Es fällt gar nicht leicht, klare Vorgaben zu machen, wenn man das Spielfeld noch nicht so genau kennt und auch vielleicht eben gar nicht so genau kennen kann. Deswegen kann es eben sein, dass in Zukunft der Weg dann eben dahin gehen muss, dass wir wirklich möglichst frühzeitig auch auf die Richterbank ein Sachverständigen holen. Wir sind eben nicht in der glücklichen Lage, wie es der CAT in UK ist oder wo wir auch andere Gerichte in Europa sind, dass wir eben von vornherein Ökonomen mit auf der Bank haben, sondern müsste man eben die neuen durch die ZPO gegebenen Möglichkeiten, ich denke ja eben an 144 ZPO, nutzen, um dann eben von vornherein einen Sachverständigen gleichsam als Berater, also in diesem Moment noch gar nicht so zur Beweisaufnahme selber, also was die klassische Funktion des Sachverständigen wäre, sondern tatsächlich als Berater des Gerichts heranzuziehen, um vielleicht von vornherein den Prozess eben in entsprechende Bahnen lenken zu können, vielleicht auch den Parteigutachtern, die meistens natürlich schon ein Gutachten erstellt haben werden, aber insofern vielleicht nochmal klare Vorgaben zu geben, wie man dieses Gutachten nochmal überdenken könnte oder eben auch dieses Joint Expert Statement, was Johannes schon ansprach, das dadurch eben begleiten zu lassen und eben für dieses Statement auch schon gewisse Vorgaben zu machen. Also es wird so sein, dass das Gericht wahrscheinlich eine deutlich stärkere Rolle wird einnehmen müssen in der Zukunft, als das bislang so der Fall gewesen ist. Aber wir gewinnen ja auch erst an Erfahrung in letzter Zeit. Und das heißt, es haben sich noch nicht die Goldstandards letztlich herausgeprägt. Deswegen schreiben wir hier noch diese langen Aufsätze, um vielleicht nochmal laut zu denken, wie es denn vielleicht gehen müsste. Und um dann einfach mal die Diskussion anzustoßen, damit auch die anderen Gerichte dann ihre Ideen in die Waagschale werfen. Und ich denke mal, in 3 bis 5 Jahren werden wir durchaus anders mit diesen Fällen umgehen, als das auch heute der Fall ist.
Herr Dr. Klumpe, Herr Dr. Paha, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Informationen.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Sehr, sehr gerne auch von mir. Wiederhören und schöne Grüße.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu diesem spannenden Thema lesen Sie in dem zweiteiligen Beitrag Kartellschadensfeststellung und ökonometrische Gutachten, den unsere beiden heutigen Podcast-Gäste für die WUW geschrieben haben. Den Beitrag finden Sie in unserer Datenbank OLIT bzw. in der September- und Oktober-Ausgabe von WUW. Der Link dazu wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einen guten Einstieg ins Thema bieten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.